Inforadio Podcast.
Es gibt nur wenige Regionen auf dieser Welt, die so reich sind an Geschichte wie Syrien. Im Laufe der Jahrtausende kamen und gingen die Herrscher und hinterließen ihre Spuren, die Aramäer, Babylonier, Perser, Griechen, Römer, um nur einige zu nennen. 636 folgten die Araber und sie blieben. Syrien, eine Kulturnation, ein Land der Gegensätze, der Kontraste, allerdings auch ein Staat, der von der Regierung in Washington vor wenigen Jahren zum Schurkenstaat erklärt worden war, der nun allerdings eine andere, eine immer wichtigere Rolle im Nahen Osten spielt. Henry Kissinger, der ehemalige amerikanische Außenminister, sagte einmal: Ohne Ägypten gibt es keinen Krieg, ohne Syrien keinen Frieden. Wir wollen in dieser Stunde über die Geschichte des Landes sprechen, auch über die aktuellen Probleme, über die großen Hoffnungen, die sich die Menschen machten, als vor 9 Jahren der damals noch sehr junge Bashar al-Assad die Macht übernahm. Und ich freue mich sehr, den Botschafter der Syrischen Arabischen Republik begrüßen zu können, Dr. Hussein Omran. Seit November 2004 vertreten Sie Ihr Land in Deutschland. Herzlich willkommen.
Ich danke Ihnen sehr.
Sosan Chebli ist Diplompolitologin mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen, Nahe und Mittlerer Osten. Sie ist Mitbegründerin der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft und der jungen DGAP. Und Sie kennen Syrien seit Ihrer frühen Kindheit. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Vielen Dank.
Und Peter Felsner, Professor für Archäologie in Tübingen. Seit 30 Jahren graben Sie in Syrien und vor wenigen Wochen ist Ihnen und Ihrem Team eine zweite sensationelle Entdeckung geglückt, sage ich mal etwas lax. Sie fanden eine weitere unberührte Grabkammer des Königspalastes von Katna. Schön, dass Sie Zeit hatten und heute hier sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich auch hier zu sein.
Und wir sind mit der Sendung wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Botschafter, die deutsch-syrischen Beziehungen haben Tradition, auch gerade im Bereich der Archäologie. Darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen. Aber was hat Sie denn an der deutschen Sprache fasziniert? Sie sind Diplom-Germanist und haben in Deutschland studiert. Wie kam es?
Ja, das stimmt. Ich bin Diplom-Germanist und noch vielleicht dazu, ich habe auf dem Gebiet der deutschen Sprache promoviert. Also ich bin promovierter Germanist. Ich habe in Leipzig damals promoviert, in der Zeit, wo es 2 deutsche Staaten gegeben hatte. Aber für mich als Student gab es nur eine deutsche Sprache, die von allen Deutschen gepflegt und getragen wurde. Und das war für mich einfach ausschlaggebend. Ich bin damals von der syrischen Regierung delegiert worden, um später mal als Mitglied des syrischen Lehrkörpers an der Damaszener Universität zu sein. Und ich habe insgesamt ungefähr 9 Jahre eigentlich an dem Studium verbracht. Und ich muss sagen, die deutsche Sprache hat für mich große Tore und Möglichkeiten eröffnet. Denn durch die Sprache bin ich nachher Direktor der internationalen Beziehung zur Damaszener Universität. Und später mal bin ich einfach nach Tunesien entsandt worden als Verantwortlicher für die arabische Kultur. Und dann später mal bin ich als Botschafter meines Landes nach Deutschland entsandt worden.
Also die deutsche Sprache sagen, hat Ihnen auch geholfen, hierher zu kommen.
Also die Sprache hat natürlich dazu beigetragen und natürlich Sprache und Sprachträger, also beide nicht, muss man sagen. Und das war für mich natürlich ausschlaggebend, dass man sich tiefgreifend nicht nur mit der Sprache als Kommunikationsmittel, sondern als Träger von Gedankengut richtig zu verstehen und in Tiefe des Gedankenguts einfach zu dringen. Und das war für mich entscheidend.
War es schwierig für Sie, die deutsche Sprache zu lernen?
Alles ist schwer, wenn man sich nicht Mühe macht oder gibt. Und wenn man sich Mühe macht, natürlich, dann ist einfach alles leicht. Und wenn dazu noch das Interesse des Menschen, des Individuums, noch dazu hinkommt, ich glaube, das wird bestimmt sehr richtig gemeistert. Ich hoffe es.
Frau Schäbli, Sie sind in Berlin geboren, Sie haben aber arabische Wurzeln und Ihr Vorname, Sosan, so haben Sie mir verraten, ist im Grunde genommen die arabische Version von Susanne. Genau. Sie kennen die Region sehr gut, über die wir heute sprechen, Sie kennen Syrien sehr gut. Wenn Sie jemanden erzählen sollten, der dort noch nie war und auch noch nie etwas gehört hat über das Land, was ist typisch? Was fällt Ihnen am ehesten ein, wenn Sie an Syrien denken?
Also ich würde es trennen zwischen Gesprächen mit Freunden oder Gesprächen, wo es um eine politische Analyse geht. Wenn ich mit Freunden spreche, dann sage ich, Syrien hat eine der besten Küchen im Nahen Osten. Oder ich spreche über die starken Frauen, für die Syrien bekannt ist. Die Syrerinnen sind bekannt dafür, dass sie die Hosen anhaben zu Hause. Für mich steht Syrien politisch für ein Land im Aufbruch mit sehr viel Potenzial, was noch unentdeckt ist. Mit Höhen und Tiefen in der neuen politischen Geschichte, aber auch ein verkanntes Land. Also es könnte sich noch viel, viel besser vermarkten, weil es steht für sehr viel. Aber auf der anderen Seite wird es immer negativ verbunden, wie Sie schon eingangs gesagt haben, die Achse des Bösen, der Schurkenstaat. Also Syrien ist viel, viel mehr als der Schurkenstaat, kulturell und auch politisch.
Bleiben wir da vielleicht noch ein bisschen bei, Herr Professor Felsner. Also ein Land der Kontraste, das wird schon klar. Auf der einen Seite mit großer Geschichte und vor allem alter Geschichte, darüber sprechen wir noch. Was fällt Ihnen besonders auf? Und Sie haben ja nur noch viel mit Syrern gearbeitet. Das sind ja auch immer gemischte Teams, in denen Sie da unterwegs sind. Was ist für Sie typisch für das Land oder vielleicht auch für die Menschen dort?
Also ich denke, das Eindrucksvollste, wenn man nach Syrien kommt, vor allem wenn man zum ersten Mal dorthin kommt, ist die Aufgeschlossenheit und Offenheit der Menschen, die Gastfreundschaft, die einem entgegenschlägt, das Interesse, das die Syrer an jemanden, der aus der Fremde kommt, haben, die Spontanität, mit der man angesprochen wird, man steigt irgendwo aus dem Auto aus, man kommt in ein Dorf, steht etwas verloren vielleicht auf der Straße und es dauert also keine Minute, bis der Erste gekommen ist und gefragt hat, wo man hin möchte, ob man irgendetwas Bestimmtes sucht, ob man vielleicht gerade Durst hat oder ob man was zu essen möchte. Und wenn man irgendeinen auch nur geringsten Wunsch äußert, wird sofort alles getan, um diesen Wunsch zu erfüllen. Und die Leute schließen sich einem an, zeigen einem alles. Und das ist also etwas, was wir aus Deutschland, aus Mitteleuropa eigentlich überhaupt nicht kennen. Man ist ja eher abgegrenzt, wenn Fremde ins Land kommen. In Syrien ist genau das Gegenteil der Fall. Und das ist eigentlich das, was mich seit 30 Jahren an Syrien fasziniert.
Hat das möglicherweise auch damit zu tun, Herr Botschafter, dass eben so viele verschiedene Herrscher durch das Land gezogen sind, dass so viele Kulturen dort im Grunde genommen ihre Spuren hinterlassen haben? Also Menschen sich ja auch immer wieder auf neue einstellen mussten. Das heißt, auch eine bestimmte Toleranz vielleicht mit zum Überleben gehörte?
Ja, ich glaube schon. Das hat seine Gründe eigentlich. Warum, wie Herr Professor Felsner gesagt hat, ist der syrische Mensch so nahbar, so kontaktfreudig. Dahinter steckt eine Akkumulation von verschiedenen Kultursphären, die sich über 7000 Jahre hinweg einfach ausdehnen. Und ich glaube, es geht nicht um das Materielle schlechthin, sondern um das Ethische, das Moralische. Das akkumuliert sich in der Verhaltensweise eines syrischen Menschen, die anderen Menschen zu akzeptieren, kennenzulernen, sie einfach aufzunehmen und sofort mit ihnen einfach eine Freundschaft zu schließen. Und ich glaube natürlich, die verschiedenen Etappen der kulturellen Entwicklung Syriens haben dazu entscheidend beigetragen. Toleranz ist für mich, für Syrer, ein Begriff, der nicht nur einfach in Büchern existiert, sondern in unserer Verhaltensweise. Es ist nicht automatisch, sondern geboren, also in uns hineingeboren. Und das reflektiert sich durch unsere Akzeptanz der anderen, sei es einfach mit anderen Glauben oder vielleicht mit anderen ethnischen Zugehörigkeit. Für uns ist der Mensch Bruder eines Menschen, ob er will oder nicht will.
In dieses Bild passt vielleicht auch ein bisschen, Frau Schäbli, dass ich habe gelesen, also ich war leider noch nicht im Land, dass Damaskus muss auch eine sehr junge Stadt sein. Also da hat sich mittlerweile auch eine ganz junge Szene etabliert. Viele Ausländer kommen nach Damaskus, um dort Arabisch zu lernen. Also das heißt, an den Wochenenden verwandeln sich da auch die Cafés und Bars in Clubs und dann wird die Nacht durchgetanzt. Also ja, nicht unbedingt ein Bild, was viele vielleicht hierzulande von Syrien haben, oder?
Nee, absolut nicht. Vor allem muss man schon auch bemerken, dass sich das Land in den letzten 15 Jahren extrem gewandelt hat. Also ich war das erste Mal mit 11 Jahren in Syrien und da hat Damaskus noch eine andere Szene gezeichnet. Jetzt war ich das letzte Mal vor ein paar Monaten da und das ist schon unglaublich. Also Damaskus kann mit jeder anderen westlichen Stadt mithalten. Die Jugend ist super offen, die Frauen freizügig. Vor allem, was man auch bedenken muss, 40% der Bevölkerung in Syrien ist unter 14. Das ist ein junges Land, was natürlich auch verglichen mit der Vätergeneration ganz andere Ansprüche heute hat an das Leben. Die Begeisterung für den Westen, für Europa, für die Vereinigten Staaten, nicht politisch, aber kulturell, das ist das, was Syrien heute auszeichnet. Ich wünschte mir, dass Leute, die sich heute mit Syrien beschäftigen, auch weg von dieser Politik, sondern auch was dahinter, hinter den Kulissen dieses Landes steckt.
Herr Felsner, noch mal kurz zurück zu Damaskus. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Mark Twain, der sagte einst, Damaskus misst die Zeit nicht in Tagen, Monaten oder Jahren, sondern in Reichen, die es beim Entstehen und im Untergang erlebt hat. Sie hat etwas Unsterbliches. Nun sind Sie ja auch mit den unsterblichen Ausgrabungen beschäftigt. Was erzählen die denn zum Beispiel auch über den Alltag vor, ich weiß nicht, wie viele tausend Jahren?
Na, die Ausgrabungen, die wir durchführen an verschiedensten Orten Syriens, die erzählen natürlich zum einen vom Leben in den Königspalästen, aber zum anderen auch vom Leben in der Bevölkerung. Und es ist so, dass die Bevölkerung eigentlich Syriens in allen Perioden sehr, sehr reich war. Das heißt, Syrien war sehr dicht besiedelt seit der Bronzezeit. Es gab sehr viele Städte, es gab sehr viele dörfliche Anlagen, es gab eine sehr breite Bauernschicht zu allen Zeiten und es gab eine städtische Bevölkerung, die sich über viele Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt hat. Natürlich die Händlerschicht, aber auch das Handwerk wird in den Ausgrabungen immer wieder reflektiert. Das vielseitige, sehr verzweigte Handwerk, auch seit den frühen Kulturstufen und dann ganz besonders seit der Bronzezeit, also seit dem 3. und 2. Jahrtausend vor Christus, wo wir die Weberei, die Töpferei, das Metall Handwerk, die Goldschmiede-Tradition in sehr hohe Blüte haben. Und auch hier haben sich Traditionen über Jahrtausende hin fortgesetzt. Ein schönes Beispiel ist der Glasbläser, der heute noch in Damaskus am Rande der Altstadt seine kleine Werkstatt hat. Der arbeitet in Techniken, die vor 2000 Jahren in Syrien entwickelt wurden. Mhm. Und diese Techniken haben sich, von einigen Details und Accessoires abgesehen, sehr kontinuierlich erhalten. Also man blickt auf ein sehr altes, traditionsreiches Handwerk zurück.
Und wie sehr ist Geschichte, sag ich mal, Herr Botschafter, wie sehr ist Geschichte präsent? Auch, also sag mal, oder anders gefragt, sind die Syrer stolz auf ihre Geschichte? Also merkt man das auch im Alltag? Ist das immer wieder auch eine Reflexion darauf? Oder ist das sowas wie identitätsstiftend für die Menschen?
Natürlich sind wir stolz auf unsere Geschichte. Wir brauchen uns gar nicht zu verstecken. Also wir lehnen uns eigentlich auf eine reiche Kultur, die einfach der Menschheit einen großen Beitrag geleistet hatte. Da sollte man sich gar nicht verstecken, wenn man zum Beispiel gesagt wird, fälschlicherweise, Syrien ist ein Schurkenstaat. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn das einfach der Fall sein sollte, wer hat verloren? Syrien ist Syrien seit 7000 Jahren und die Menschen kommen von überall, um Syrien einfach sich anzuschauen. Aber diejenigen, die durch diese Verleumdung nicht die Gelegenheit gehabt hatten, Syrien zu sehen, sie haben etwas eingebüßt. Und natürlich, es gibt eine andere Frage, die ich nochmal vielleicht hier unterstreichen darf. Wir sind sehr stolz auf unsere Geschichte, wir sind sehr stolz auf unsere Kultur, die wir geleistet haben. Aber allein, dass man sich auf die Geschichte anlehnt, reicht bei weitem nicht aus. Wir sind auch Söhne von der heutigen Welt, von der jetzigen Zeit. Da sollten wir eigentlich Hand in Hand zusammen an die Lösung der jetzigen Problematik in der gesamten Welt einfach beitragen.
Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Botschafter. Nicht nur der Blick zurück ist ja wichtig, sondern auch, dass wir in dem Hier und Jetzt leben. Und deswegen nochmal die Frage auch an Frau Schäble oder auch vielleicht an Herrn Professor Felsner. Wie politisch sind denn die jungen Syrer?
Also ich kann da kein klares Bild zeichnen. Ich hatte das Gefühl, dass die Jugendlichen eher apolitisch sind, apolitischer als ihre Väter. Während die Vätergeneration jetzt noch im Krieg mit Israel, mit Fragen wie Panarabismus, Nationalismus, Imperialismus sich beschäftigt hat, sind heute Fragen wie, kann ich mich verwirklichen und wenn ja, wie? Das sind Fragen, die Jugend heute treibt.
Haben Sie das auch so festgestellt?
Ja, Herr Botschafter sprach ja die beiden Perspektiven an, der Blick in die Vergangenheit und der Blick nach vorne in die Zukunft. Die beiden Dinge verbinden sich ja oder sollten sich auf jeden Fall verbinden. Denn nur wenn man seine Vergangenheit versteht und die Entwicklung eines Landes, einer Region über auch einen langen Zeitraum hinweg verstanden hat, kann man sich selbst einordnen, kann man die eigene Region entsprechend konzipieren und kann auch in die Zukunft blicken. Diesen Blick haben gerade die jungen Syrer.
Herzlichen Dank soweit. Syrien, eine Kulturnation und ein junger Staat. Wo steht das Land heute? Darum soll es jetzt im zweiten Teil der Sendung gehen. Wir unterbrechen kurz für die Schlagzeilen und hören uns dann gleich wieder. Der Ton gegenüber Damaskus wird wärmer, der politische Kurswert Syriens steigt und der junge Staatschef Bashar al-Assad ist ein umworbener, gefragter Mann, der in jüngster Zeit viel daran setzte, das Ansehen des Landes zu verbessern. Nach der Ermordung des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Hariri für die man höchste Kreise zunächst in Syrien verantwortlich machte, wurden jetzt wieder diplomatische Beziehungen zu Beirut aufgenommen. Und auch die Vereinigten Staaten von Amerika werden nach Jahren der Eiszeit wieder einen Botschafter entsenden. Bei seinem letzten Besuch als deutscher Außenminister sprach Frank-Walter Steinmeier dann auch von einer sehr veränderten Atmosphäre. Forum die Botschaftermatinee. Meine Gäste sind heute Dr. Hussein Omran, der Vertreter Syriens in Deutschland, Sassan Schäbli, Diplompolitologin mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen, Nahe und Mittlerer Osten, und Peter Felsner, Professor für Archäologie in Tübingen. Herr Botschafter, wir haben es schon so ein bisschen angedeutet, Syrien spielt eine immer wichtigere Rolle, gerade im Bemühen um Frieden in Nahost. Die Erkenntnis hat sich nun durchgesetzt nach einigen Jahren der Isolation. Wie kann oder wie will Ihr Land Einfluss nehmen auf diesen Prozess?
Man sprach eigentlich von einer Ära der Isolation. Aber wir haben uns niemals isoliert einfach empfunden. Wirklich wahr. Das Gegenteil. Syrien ist einfach Syrien geblieben. Viele Positionen sind nicht geändert worden, sondern die anderen Positionen sind geändert worden vis-à-vis Syrien. Sie haben das angesprochen, dass im Jahre 2005 Syrien belastet wurde, der Ermordung von Harir, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Libanon. Aber wenn man wirklich ganz nüchtern, objektiv die Sache zurückverfolgt, dann denkt man bestimmt auf andere, kommt auf andere Ideen und Gedanken und Schlussfolgerungen. Wie kann das Syrien gewesen sein, so eine Persönlichkeit wie Hariri zu ermorden? Denn wir wissen ganz genau, welchen Rang Hariri in der libanesischen Gesellschaft, ja, in der arabischen Gesellschaft gespielt hatte. Und deshalb kann ich Ihnen mit Gewissheit sagen und versichern, Syrien hatte niemals mit so einer Tat zu tun gehabt, weil das gegen unsere Kultur ist, gegen unsere Bestrebung und gegen die Tatsache, dass wir mit den Libanesen nur die beste Beziehung haben wollen. Und das hat natürlich auch die letzte Entwicklung bewiesen. Syrien stand immer an der Seite des Libanon. Aber Syrien will natürlich, dass der Libanon sich nicht zu einer Art irgendwie ein Herd gegen die Stabilität der umliegenden Staaten sein wird, darunter auch Syrien. Wir wollen zusammen mit dem Libanon einen friedlichen Nahen Osten einfach schaffen. Und wir hoffen, das muss man auch vielleicht unterstreichen, in der Kürze sollte die libanesische Regierung etabliert werden. Erst dann können wir einfach von einer sehr gesunden Stabilitätsform des Lebens im Libanon sprechen. Und das liegt an den Libanesen. Wir helfen ihnen bei, wenn sie das von uns wollen, immer dabei. Aber wir mischen uns niemals in ihre Angelegenheiten ein, überhaupt nicht.
Gut, das war vielleicht in der Vergangenheit doch ein bisschen anders. Jedenfalls gibt es auch unterschiedliche Lesarten dazu. Wie gesagt, der Nahe Osten ist immer ein schwieriges Thema, weil je nachdem, mit wem man spricht, kriegt man natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Aber ich würde gerne noch mal auf den Punkt kommen, auf die neuere Entwicklung. Sie haben gesagt, Ihr Land hat sich nie isoliert gefühlt. Aber sagen wir mal jetzt als Player, wie man immer so schön sagt, also als wichtiger Mitspieler in dieser ganzen Gemengelage, hat Syrien gerade sicherlich jetzt oder in jüngster Zeit doch wieder mehr an Gewicht gewonnen. Frau Schäbli, vielleicht noch mal dazu. Die Rolle, die das Land jetzt hat und haben kann, auch für die Zukunft.
Also ich würde dem Botschafter zustimmen in einem Punkt, wenn er gesagt hat, dass die Politik Syriens sich nicht verändert hat. Das stimmt. Die Region, die regionalen Umstände haben sich verändert. Wir haben eine neue Regierung in Washington. Wir haben ein Debakel im Irak, was unlösbar erscheint. Der Konflikt mit Iran um das Atomprogramm scheint unlösbar zu sein. Die Einsicht in Amerika ist immer stärker, wir brauchen die Syrer als konstruktiven Partner. Und das ist auch richtig so. Also Syrien befindet sich in einer strategisch günstigen Lage. Im Irak können sie eine sehr konstruktive Rolle spielen, die sie auch spielen. Im Libanon sind sie eine zentrale Macht, weil sie natürlich durch sehr gute Beziehungen zu den Kräften dort eine positive Rolle spielen können. Im Iran werden die Syrer gebraucht, damit man den Iran vielleicht auch eindämmen kann. Also wenn man sich so die Herausforderungen der amerikanischen Nahostpolitik anschaut, Irak, Iran, Stabilität, Libanon Und Reform in der ganzen Region, in all diesen Bereichen ist Syrien ein Verbindungselement. Die amerikanische Administration hat erkannt, wir brauchen Syrien, um diese Region zu befrieden und es geht kein Weg an Syrien vorbei. Da hat der Vorgänger von Obama eine sehr destruktive Rolle gespielt durch die, also ich würde das schon Isolationspolitik nennen, die er da vollzogen hat mit der Sanktionierung und so weiter und so fort. Also da hat man hat gemerkt, so kann man nicht weitermachen, wenn man in der Region was erreichen will. Mhm.
Gut, jetzt sind wir bei so einem Punkt, wo wir nur nach Amerika gucken und sagen, das hat alles auch damit zu tun, dass wir eine veränderte Situation in Washington haben. Ich würde gleich noch mal ein bisschen zurückkommen, auch auf die Veränderungen im Land. Aber Herr Professor Felsner, Sie sind ja, oder die Archäologen haben ja immer so ein bisschen eine Sonderrolle natürlich auch. Die sind nicht wirklich gefährlich, die sind geliebt, weil sie ja auch im Land was tun. Haben Sie denn in Ihrer langjährigen Arbeit je was mitbekommen, gerade von der politischen Großwetterlage? Also war Ihre Arbeit beeinflusst? Und wenn wie oder eigentlich überhaupt nicht?
Also wir haben in Syrien gearbeitet, als im Libanon Bürgerkrieg herrschte. Wir haben in Syrien gearbeitet, während die Intifada in Palästina auf ihrem Höhepunkt war. Wir haben in Syrien gearbeitet, kurz nachdem die amerikanischen und alliierten Truppen den Irak erobert hatten. Und wir haben in Syrien, sogar in Nordsyrien gearbeitet, als in der Osttürkei Terror und Schrecken durch die PKK herrschten. Alle diese Ereignisse politischer und militärischer Art haben uns während unserer Arbeiten eigentlich nie direkt tangiert. Das ist das Phänomen, wenn man in Syrien arbeitet, ist die Situation natürlich völlig ruhig. Man guckt die Nachrichten, um sich über diese Ereignisse zu informieren, genauso wie die Leute in Deutschland auch. Man erhält dann beunruhigte Anrufe von zu Hause, um Gottes Willen, der vordere Orient brennt, kommt ganz schnell nach Hause und man fragt sich ja, warum sollen wir jetzt nach Hause kommen? Hier in Syrien merken wir davon genauso viel oder so wenig direkt wie zu Hause in Deutschland. Also unsere Arbeiten waren eigentlich nie in irgendeiner Weise behindert. Liegt natürlich auch daran, dass die syrische Regierung den Archäologen gegenüber sehr, sehr aufgeschlossen ist, dass wir hervorragende Arbeitsbedingungen in Syrien haben. Und nicht nur wir als deutsche Archäologen, denn auch wenn jetzt vorhin die Isolationspolitik Amerikas zur Sprache kam, in den ganzen Jahren, auf die wir da zurückblicken, in den Jahren, als Syrien als Schurkenstaat bezeichnet wurde und als die amerikanische Regierung vehemente Verbalattacken gegen Syrien gefahren hat, konnten die amerikanischen Archäologen in Syrien unbehelligt weiterarbeiten. Es gibt mehrere amerikanische Grabungsteams, die dann mehr Probleme im eigenen Land hatten, zu erklären, warum sie jetzt gerade nach Syrien zum Ausgraben fahren würden, aber in keinster Weise in Syrien irgendwelche Restriktionen oder Behinderungen allgemeiner Art hatten.
Gut, aber kommen wir noch mal kurz zurück auf die Politik beziehungsweise auch die Rolle Syriens dort. Damaskus ist ein enger Verbündeter des Iran. Auf der einen Seite unterstützt auch Hisbollah und Hamas. Und wenn man mal einen Augenblick bei dieser Allianz mit Teheran bleibt, steht die und ist die unerschütterlich? Washington macht sich ja einige Hoffnungen darauf, dass vielleicht diese Partnerschaft sich ein bisschen lösen könnte. Gibt es dafür überhaupt Anzeichen oder will Syrien das?
Ja, also man muss die Sache vielleicht, wenn Sie mir gestatten, vielleicht anders ansprechen. Denn wir sind davon überzeugt, dass nachdem Obama an die Macht in den Staaten, den größten Macht der Welt gekommen ist, etwas Neues auch mit sich gekommen, wissen Sie. Und wenn man anders denkt, dann glaubt man, sieht die Sache etwas kurz. Ich glaube, trotz der Kürze der Zeit hat Obama eigentlich oder die Administration von Herrn Obama etwas Neues eingeleitet. Es ist einfach zum Teil eine neue amerikanische Außenpolitik allgemein, die auch unser Land, unsere Region mit einbezieht in einer neuen Perzeption, die anders nun läuft als unter der Ära von Herrn Bush. Und das drückt sich in verschiedenartigen Erscheinungsformen aus. Einmal wird die Frage des Dialogs mehr einfach, Raum eingeräumt, in dem eigentlich mit sogenannten solchen Staaten wird gesprochen. Da gibt es regen Delegationsaustausch zwischen uns und Amerika. Fast jeden Monat gibt es eine Delegation von Amerika nach Syrien. Und es wird nicht bestimmt über den arabischen Kaffee gesprochen, es wird über andere Sachen gesprochen, über Interessen, die einfach uns interessieren, auch Amerika. Zweitens, Amerika hat festgestellt, dass durch diese zum Teil nicht gerade richtige Politik, Außenpolitik, Amerika selbst sehr viel eingebüßt hatte. Deshalb gab es, wenn Sie mir gestatten, gab es einfach eine Notwendigkeit, ein neues Herangehen an die politischen, an die außenpolitischen Fragen, auch im Nahen Osten, zu gehen. Und deshalb, wenn man eigentlich sucht, mit welchen Akteuren man sprechen muss, wenn man über den Nahen Osten spricht, da muss man mit Syrien sprechen. Denn wir sind einfach ein Teil dieser Problematik, also ein Teil der Lösung, weil ein Teil unseres Landes immer noch besetzt ist. Zweitens, es gibt auch einen Teil der palästinensischen Bevölkerung, die von 48 bei uns in Syrien einfach leben. Es sind über 500.000 Palästinenser. Es gibt auch 400.000 Syrer, die evakuiert worden sind nach der Aggression von 67. Also gut, wir sind daran interessiert, wenn Sie mir gestatten, dass wir einfach gemeinsam eine Lösung herbeizuführen. Und wenn Amerika natürlich auch, Gott sei Dank, unterstützt auch von der Europäischen Union, eine neue Lösung sucht, das befriedigt uns und das macht uns glücklich.
Ich will Sie jetzt auch nicht unterbrechen, aber ich würde ganz gerne in ein Gespräch wiederkommen. Ja. Dass die veränderte Situation in Washington wichtig ist für das Land, das ist, glaube ich, unbestritten. Ich würde gerne noch mal auf die Allianz mit dem Iran zurückkommen, Frau Schäbli. Das ist auch wichtig, weil natürlich sich daran auch wieder die Geister scheiden. Beziehungsweise da Syrien auf der einen Seite was versucht, Sie haben es gerade vorhin schon ein bisschen angesprochen, natürlich auch Mittler zu sein zwischen unterschiedlichen Positionen. Also, warum, noch mal ganz klar die Frage, warum ist das Verhältnis Syriens zum Iran wichtig? Warum ist es wichtig?
Also wenn man sich die syrisch-iranischen Beziehungen anschaut, dann kann man sagen, dass sie weder kulturell noch traditionell noch religiös begründet sind. Auf der einen Seite in Syrien haben wir einen laizistischen, säkularen Staat und im Iran haben wir einen schiitischen Islamstaat. Das heißt schon da eine verquerte Lage. Es ist eine strategische Allianz, die vor dem Hintergrund deckungsgleicher Interessen in vielen Bereichen liegt. Wobei es gibt inzwischen immer mehr Bereiche, wo die Interessen divergieren. Ich nenne ein Beispiel den Irak. Während zum Beispiel die Iraner an einem Föderalismus, Konfessionalismus im Irak interessiert sind, unterstützen die Syrer eher einen Einheitsstaat, der den Terror unterbindet, weil ein unstabiler Irak hat negative Auswirkungen auf das eigene Land. Und von daher, da gibt es schon viel Spielraum, aber nichtsdestotrotz muss Syrien auch nicht auf den Iran verzichten als Partner. Es muss eine normale Partnerschaft im wirtschaftlichen und politischen Bereich geben, so wie Türkei und Iran zum Beispiel. Wieso wird von Syrien erwartet, die Allianz oder die Beziehung zu dem Iran zu kappen? Nur dann hofiert man Syrien. Das ist für mich eine verquerte Lage. Also es muss geschafft werden, dass diese Beziehung zu diesem Land, zwischen Syrien und Iran, eine normale, auf wirtschaftlich-kulturellen Interessen beruhende Basis sozusagen funktioniert. Wir haben heute 2 Millionen irakische Flüchtlinge in Syrien. Ne? Und vor diesem Hintergrund muss man schon betonen, dass die Bürde, die Syrien getragen hat, durch das, was die Amerikaner im Irak an Desaster verursacht haben, eine riesengroße ist, die nicht zu unterschätzen ist und von daher schon Syrien als Staat eingebunden werden
soll. Gut, sicherlich. Ich habe auch nur deshalb nochmal gefragt, weil natürlich, wenn wir über einen Nahostfriedensprozess sprechen, dann muss man wenigstens mal Israel erwähnen. Also ich meine, das gehört dazu und auf dieser Allianz natürlich gerade Syrien und Iran spielt einfach Israel eine große Rolle und natürlich wird auch nicht umsonst gesagt, dass Syrien der engste und der verlässlichste Partner des Iran im Nahen Osten ist. Vor dem Hintergrund möglicher Friedensgespräche ist auch bekannt, hat Syrien eine große Rolle gespielt im Verhältnis, aber es soll eben keine direkten Friedensverhandlungen geben. Aber nun ist auch gerade dieser Konflikt oder dieses ganze Problem ist ja ein Fass, wenn ich mal so sagen darf, ohne Boden. Wir werden da auch sicherlich heute nicht einig werden. Vielleicht nehmen wir das noch mal ganz kurz zum Anlass. Sie haben gerade eben ein Stichwort gegeben, um ins Land zu gucken, die vielen, vielen Flüchtlinge, Herr Professor. Die irakischen Flüchtlinge, die natürlich auch das Land verändern möglicherweise oder auch einen Einfluss haben auf die gesellschaftliche Situation. Wie haben Sie das mitbekommen? Haben Sie es gespürt auch in der Arbeit?
Ja, das war deutlich zu spüren, denn es gibt kaum einen Ort in Syrien, in dem nicht irgendwelche irakischen Flüchtlinge angelandet sind oder zum Teil auch libanesische Flüchtlinge in der Zeit des israelischen Angriffskrieges auf den Libanon. Und diese Flüchtlinge werden zum einen integriert, eigentlich sehr offen aufgenommen, so wie es die Tradition und Sitte der Syrer ist. In dem Ort, in dem wir arbeiten, wurde die Schule zum Beispiel in der Sommerzeit leergeräumt. Und libanesische Flüchtlinge konnten dort übernachten und für eine ganze Zeit lang unterkommen. Auch familiäre Beziehungen werden dann natürlich aktiviert, die zum Teil sehr, sehr weitläufig sind. Und die Bevölkerung ist eigentlich sehr engagiert dabei, die Flüchtlinge aus den anderen Ländern zu integrieren, vor allem aus dem Irak und aus dem Libanon. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch schwere Belastungen für die Bevölkerung, die wir auch ganz deutlich gespürt haben. Die Lebensmittel haben sich verteuert. Die Mieten sind sehr stark gestiegen dadurch, dass es einfach einen Drang auch auf den Wohnmarkt gegeben hat. Also insofern muss die Bevölkerung auch schon ganz beachtliche Opfer leisten, um diese Flüchtlinge zu integrieren.
Mhm. Gibt es da Spannungen, Herr Botschafter?
Also Spannung in dem Sinn des Wortes gibt es überhaupt nicht. Die irakischen Flüchtlinge sind gut in Syrien aufgenommen worden. Es gibt kein Lager, wie man sich vorstellt. Die sind einfach untergebracht in bestimmten Vierteln von Damaskus, nicht wahr? Besonders in der Umgebung von Damaskus, nicht wahr? Es sind ungefähr 2 Millionen. Die Zahl schwankt. Manchmal geht ein Teil und dann kommt noch ein anderer Teil hin. Das hängt eigentlich von der militärischen Lage im Irak, nicht wahr? Aber das ist ein Fakt, das muss man einfach hier hervorheben. Das hat einfach für Syrien eine große Belastung, ehrlich gesagt, dargestellt. Auf dem Gebiet, wissen Sie, der Versorgung von Gütern, von Brot, nicht wahr? Auch für die Schulen von Damaskus besonders, nicht wahr? Das war eine große Belastung. Und bei dieser Gelegenheit ist mir auch ein Bedürfnis hervorzuheben, dass Deutschland eigentlich, obwohl diese Spende etwas wenig gewesen war, aber das war natürlich etwas Gutes als Zeichen, als Botschaft. Man hat etwas gespendet für den Bau von einigen Schulen in Syrien, nicht wahr? Gedacht einfach für die Iraker, nicht wahr? Und das fanden wir sehr gut. Das sollte eigentlich, diesem Beispiel sollte gefolgt werden von anderen europäischen Staaten, auch von anderen Ländern der Welt, denn es ist wirklich ein Land wie Syrien mit ungefähr 20 Millionen Einwohner auf einmal kommen, Tag auf Nacht ungefähr 2 Millionen. Da kann man sich vorstellen, das ist eine große Belastung eigentlich. Und wir haben nicht gesagt, wir haben nicht gejammert, wir gehen nicht auf die Straße und gesagt, das wollen wir gar nicht. Wir haben das eigentlich stillschweigend akzeptiert, weil wir eigentlich auf das, was Herr Professor Felsner gesagt hatte, ist eine Geschichte von 7000 Jahren. Und wenn der Nachbar, gerade ein arabischer Nachbar, zu uns kommt, da machen wir die Tür nicht zu.
Frau Schäbli, meine Herren, wir unterbrechen jetzt noch einmal für die Schlagzeilen und sprechen dann im letzten Teil der Sendung über Chancen und Möglichkeiten, über Schätze und Tourismus. Syrien ist wie ein aufgeschlagenes Geschichtsbuch, hat mal jemand geschrieben. Und die Regierung erinnert auch nur allzu gerne an die Zeiten, als das Land Orient und Okzident verband, als Aleppo zum Beispiel ein wichtiger Ort war auf der berühmten Seidenstraße, die im fernen China begann und bis zum Mittelmeer führte. Syrien setzt auf eine andere, auch eine bessere Zukunft und bemüht sich, das kulturelle Erbe seiner 7000-jährigen Geschichte zu erhalten. Bedeutende Ausgrabungsstätte sollen für Touristen geöffnet werden. Damit möchte man Besucher begeistern, die in den letzten Jahren das Land dann doch auch weniger besucht haben, aus Furcht vor Anschlägen oder Unruhen. Wir haben es ja gerade schon im zweiten Teil gehört, auch wenn die Archäologen, die dort arbeiten, von der großen politischen Wetterlage nicht beeinflusst waren. Heute zu Gast in der Matinée Dr. Hossein Omran, der Botschafter Syriens in Deutschland, Sassan Schäbli, Diplompolitologin, und Peter Felsner, Professor für Archäologie. Syrien, Herr Professor, ist unvorstellbar alt, also 7000 Jahre. Eine Schatzkammer ja sozusagen für Altertumswissenschaftler. Und Ihnen, ich habe es ganz am Anfang der Sendung kurz gesagt, ist in Ihrer langjährigen Tätigkeit vor kurzem ein zweiter sensationeller Fund gelungen. Vor 7 Jahren, im Jahre 2002, entdeckten Sie die königliche Gruft in Katna. Die soll ich glaube, 1800 vor Christus ungefähr errichtet worden sein. Was haben Sie damals entdeckt? Was war so das Besondere an diesem ersten Fund 2002?
Ja, dieser erste Fund war wirklich sehr aufregend, weil wir natürlich in keinster Weise mit der Entdeckung eines solchen Schatzes, eines solchen wichtigen Bereichs gerechnet hatten, da dieser Palast von Katna bereits 80 Jahre zuvor ausgegraben worden war und eigentlich als erforscht galt, als untersucht galt. Natürlich mit Methoden, die nicht den heutigen Methoden der Archäologie genügen, und deshalb haben wir diesen Palast wieder ausgegraben, um ihn entsprechend zu dokumentieren. Und dabei durften wir nun feststellen, dass viele, viele Bereiche des Palastes glücklicherweise für uns nicht annähernd vollständig untersucht waren. Und als wir dann in der Kampagne 2002 auf einen unterirdischen Gang stießen, hatten wir schon die ersten Vermutungen und Überlegungen, ob der vielleicht in irgendwelche Kammern unter dem Palast führen könnte, wobei es da noch eher darum ging, ob es ein Weinkeller ist oder ob es vielleicht eine verborgene Schatzkammer ist. Und wir rechneten tatsächlich nicht mit der Aufdeckung eines Königsgrabes, weil in den syrischen Palästen diese Gräber normalerweise nicht in dieser Art über Korridore zugänglich sind. Also wir gruben diesem Korridor 40 Meter entlang, und am Ende stießen wir dann tatsächlich auf den Eingang in eine Grabkammer, die, und das war das noch atemberaubendere, unberührt war. 3500 Jahre lang hat kein Mensch mehr diese Kammer betreten. Sie war nicht mit Erde verfüllt. Man konnte sozusagen hineinsteigen. Haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir sonst die Funde zerstört hätten. Aber man hätte hineinsteigen können. Und alle Funde lagen genau so dort an den Stellen, wo sie 3500 Jahre zuvor das letzte Mal benutzt worden waren.
Das haben Sie auch sofort gesehen?
Das war nicht sofort zu sehen, denn im ersten Moment wirkte es alles wie ein großes Chaos, sodass wir dachten, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Sind hier Plünderer irgendwann eingedrungen? Das konnten wir dann aber ausschließen, weil nämlich der Zugangskorridor und auch die Vorkammer, ein recht tiefer Schacht, mit Erde verfüllt war, und diese Erde zeigte keinerlei Spuren von Tunneln oder Raubgrabungstätigkeiten, sodass wir das sehr schnell ausschließen konnten. Und dann dachten wir, naja, vielleicht kurz vor der Zerstörung des Palastes könnten Plünderer hierher gekommen sein, aber das wurde dadurch unwahrscheinlich, dass wir eben sehr viel wertvolle Dinge fanden. Goldgefäße, Goldschmuck, der dort lag. Und die anfängliche Unordnung hat sich dann dahingehend aufgelöst, dass wir feststellten, dass in diesen Grabkammern ein sehr ausgedehnter Grabkult stattfand, der daran unter anderem darin bestand, dass man regelmäßige Festmahle in diesen Grabkammern abhielt, dass die Lebenden zusammen mit den Toten dort gespeist haben und entsprechende Rückstände von solchen Festgelagen sahen wir nun vor uns und hatten die nun zunächst mal fälschlicherweise als eine Plünderungsaktivität interpretiert.
Herr Botschafter, kennen Sie die Grabungsstätten? Waren Sie in Katna? Ja.
Natürlich war ich einfach in Katna, aber eins soll ich herausgreifen. Ich komme aus Homs. Das ist eine Stadt mitten Syriens. Und diese Ausgrabungsstätte ist genau 26 Kilometer entfernt von meiner Heimatstadt. Als wir Kinder waren, immer mit unseren Eltern Richtung Palmyra gefahren sind, mit dem Bus, sind wir an eine alte Ruinenstätte gefahren. Ich habe es irgendwie vernommen, dass dahinter was steckt, nicht wahr? Und als ich nachher nach Deutschland gekommen bin und gehört habe, die deutschen Archäologen sind sehr stark daran und sie arbeiten da, da war ich wirklich sehr froh. Ich kam einmal mit einer deutschen Delegation dorthin und ich habe mich davon überzeugt, welche großartige Leistung unsere deutschen Archäologen dort gemacht haben, zusammen mit den syrischen Archäologen. Also Syrien ist wirklich wie eine Baustelle für solche Funde überall. Und deshalb sagt man mit Recht, es ist schön, dass man Geschichte liest. Schöner, wenn man die Geschichte sieht, indem man Syrien besucht.
Und deshalb kann Sie ich sind das ein noch, guter Werber jawohl, jawohl, für Ihr Land.
Genau. Es ist nicht nur wer, es ist einfach eine Tatsache. Und Sie haben den Terminus Tourismus einfach erwähnt. Syrien ist einfach auf die Idee gekommen, diese Seite, also dieses Domain eigentlich Tourismus, spielt für die Wirtschaft Syrien eine sehr, sehr große Rolle. Innerhalb von kurzer Zeit hat sich die Zahl der dorthin kommenden europäischen und amerikanischen Touristen mindestens auf das Zehnfache verdoppelt, nicht wahr?
Das hat sich auch eine neue Aufgabe für die Archäologie entwickelt, für uns Archäologen im Speziellen. Wir graben eben nicht nur die Dinge aus, sondern wir sehen uns auch vor der Verantwortung, die ausgegrabenen Ruinenstätten zu erhalten. Wir haben auch zum Beispiel in Katna jetzt ein großes Restaurierungsprojekt begonnen, schon vor einigen Jahren, das vom Auswärtigen Amt in Berlin unterstützt wird, um die vor allem, weil es sich um Lehmziegelarchitektur handelt, die sehr gefährdet ist, um diese Architektur zu erhalten und für die Touristen, für die Besucher sichtbar zu machen. Also das ist für uns auch ein wichtiges Anliegen, denn sonst würden diese Ruinenstädte natürlich sehr schnell durch Erosion und andere Einflüsse zerfallen.
Aber nicht unerwähnt bleiben sollte natürlich, dass die Schätze des alten Syrien, die Entdeckung des Königreichs Kadna, demnächst in Deutschland zu sehen sein werden, nämlich vom 17. Oktober an im Landesmuseum Stuttgart, also nicht gerade um die Ecke, aber vielleicht der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, hat ja dann doch die Gelegenheit, dort diese Ausstellung zu sehen. Frau Schiebli, nochmal zurück zu dem Stichwort Tourismus. Wir haben im zweiten Teil der Sendung ja nur über die ganz große Politik geredet, weniger um die Innenpolitik des Landes. Ein wichtiger Punkt natürlich auch seit der junge Assad an der Macht, das ist die wirtschaftliche Öffnung, das heißt auch Liberalisierung. Tourismus ist ein wichtiges Standbein für Syrien.
Ja, und Tourismus wird natürlich gefördert durch Wirtschaftsliberalisierung. Also 2005 hat Syrien im 10. Fünfjahresplan die Transformation von einer Plan zur sozialen Marktwirtschaft beschlossen. Seither gab es eine Privatisierung von Banken, stärkere Auslandsinvestitionen. Als ich in Syrien jetzt letztes Jahr war und mich mit dem Wirtschaftsminister und mit dem stellvertretenden Premierminister Dadari unterhalten habe, der für Wirtschaftsfragen zuständig ist, da merkt man, da ist so viel Fluktuation, Potenzial und der Drang rauszugehen mit dieser Öffnung und Investoren ins Land zu locken. Und das gelingt auch zunehmend, wenn man sieht, wie rege der Wirtschaftsaustausch ist, Wirtschaftsdelegation aus Frankreich und Deutschland alle paar Monate. Also da ist viel in Gang und deswegen auch mein eingangs erwähntes Zitat oder Ausführung. Dieses Land ist unentdeckt, auch wirtschaftlich. Da ist wirtschaftlich viel Potenzial dahinter und diese wirtschaftliche Liberalisierung wird auch den Tourismus fördern.
Zur Liberalisierung gehörten natürlich auch erstmal Reformen. Also da reden wir dann noch mal kurz über die letzten 9 Jahre. Wie gesagt, wir wollen gleich noch mal auch zurückkommen zu den Ausgrabungen. Aber das gehört ja auch dazu. Also dieser kurze syrische Frühling, den gab es direkt nach der Übernahme von Bashar al-Assad. Es gab Diskussionszirkel, es gab Salons, die angefangen haben, über die Zukunft, auch über die Zivilgesellschaft im Land zu diskutieren. Das war dann doch nicht von sehr langer Dauer, Herr Botschafter. Warum damals nicht? Warum ist da doch auch schnell wieder dran gedreht worden? War das Land noch nicht reif, würden Sie heute sagen?
Nein, also das geht weiter, wissen Sie. Also das ist wirklich ein falsches, ich will sagen, Vermittelsbild über das, was zurzeit in Syrien vor sich geht. Der Initiator der Entwicklung und der Modernisierung in Syrien ist unser Präsident wirklich. Er verfügt über ein Konzept der Modernisierung Syrien. Aber das sollte, wie gesagt, nicht auf einmal gemacht werden, das sollte stufenweise. Wenn eine Stufe voll ausgelastet ist und das hat unsere Bevölkerung richtig verstanden, dann geht man zur anderen Stufe über. Und das ist einfach eine Entwicklungsfrage. Man kann nicht einfach auf einmal alles tun, obwohl die Bevölkerung nicht dazu einfach fähig ist. Und das hat eigentlich die Umgebung von Syrien einfach bewiesen. Also alles, was wir tun, mit von zwei Aspekten immer beeinflusst, ausgeprägt. Einmal, dass unsere Menschen mitmachen, und zweitens gar keine Konsequenzen in destruktiver Art und Weise hervorgerufen werden können. Wir haben zum Beispiel die Weichen gestellt für die Marktwirtschaft. Aber wir haben das einfach ganz behutsam, langsam und mit Sicherheit einfach gemacht. Wir haben gelernt, wir haben Delegationen überall hingeschickt, auch nach Deutschland, um zu studieren, wie soll man das am besten tun, damit man nicht auf bestimmte Problematik oder Schwierigkeiten fällt, die einfach unser Land gar nicht akzeptieren kann.
Lassen Sie mich nochmal das eine aufgreifen, was Sie gesagt haben. Öffnung des Landes, Liberalisierung, das Stichwort Tourismus ist gefallen, Herr Professor Felsner. Tourismus aber ja sicherlich, gerade wenn wir über Syrien reden, dann eher in Form von Kulturtourismus. Also Sie haben gesagt, Sie sind ja jetzt auch dabei, eben diese Ausgrabungsstätte zu erhalten und eben nicht einmal ausgegraben und dann war es das wieder. Hat sich da eine spürbare Veränderung in den letzten Jahren ergeben?
Ja, auf jeden Fall hat sich eine Veränderung ergeben. Das Bewusstsein für den Erhalt der Kulturstätten ist sehr stark gestiegen. Es werden sehr viele Anstrengungen unternommen, ja, die verschiedenen Städten, je nachdem, welche Notwendigkeiten bestehen, zu erhalten. Und es wird auch natürlich an die ausländischen archäologischen Expeditionen immer stärker auch der Wunsch herangetragen, dass man mehr für die Restaurierung und Erhaltung der Stätten tut. Das ist auch so eine gewisse Lehre, die die Archäologie daraus gezogen hat, die sich ursprünglich nicht so sehr dafür interessiert hat, muss ich gestehen, was danach passiert, sondern erstmal froh war, etwas gefunden zu haben. Und das Bewusstsein ist also gleichermaßen, würde ich mal sagen, in der syrischen Gesellschaft wie auch unter den in Syrien arbeitenden Archäologen gewachsen. Und in dieser gemeinsamen Anstrengung, denke ich, wird da in den nächsten Jahren sich viel verändern. Es entstehen also archäologische Parks. Und ich denke, dass viele der Ausgrabungsstätten in ein paar Jahren doch sehr, sehr geeignet für einen Kulturtourismus sein werden. Es wird nie einen Massentourismus geben. Ich hoffe es zumindest nicht und würde es dem Land auch nicht wünschen. Aber einen Kulturtourismus, denke ich, wird es in immer zunehmenderem Maß geben. Denn der Reigen von Kulturstätten, der sich über 10.000 Jahre eigentlich erstreckt, man kann also neolithische Dörfer besichtigen, man kann bronzezeitliche Stadtanlagen angucken, man sieht Städte der Eisenzeit, dann die römischen Orte, hellenistische und natürlich dann die ganze mittelalterliche Geschichte. Das ist so ein facettenreiches Spektrum von Kulturstätten, wo man sich dann auch ganz gezielt bestimmte Dinge herausgreifen kann und dann natürlich die Altstädte in Aleppo und Damaskus, die eigentlich nichts von ihrem Charme verloren haben, vielleicht einiges an Bausubstanz einbüßen mussten, aber auch da, muss ich sagen, ist in den letzten Jahren sehr viel wettgemacht worden, gerade in Damaskus. Da tut sich sehr, sehr viel.
Wir haben jetzt ein bisschen über die große Politik, viel über Geschichte gesprochen, viel über alte Geschichte. Vielleicht nochmal als Abschlussrunde, Frau Schäbli, wo sehen Sie die größten Chancen? Sie haben ja schon am Anfang der Sendung gesagt, dass Sie auf der einen Seite sehen, dass es ein unentdecktes Land ist, in vielerlei Hinsicht auch ein verkanntes Land. Das hat sicherlich auch was mit der Rezeption von außen zu tun, vielleicht aber auch mit dem Bild, was Syrien von sich gibt. Das war so ein Stichwort, dass es vielleicht auch nicht gut genug für sich wirbt. Also wo sehen Sie die größten Potenziale?
Syrien hat eine Chance aufgrund seiner Lage, geostrategischen Lage. Es hat aber dadurch auch immer wieder, ist es Risiken oder sieht sich Risiken entgegengesetzt. Wenn die politische Lage in der Region ruhig ist, dann ist es für Syrien gut. Und da merkt man auch, dass die Rhetorik sich in Syrien öffnet gegenüber dem Westen. Aber sobald sich die Lage um Syrien herum verschlechtert politisch, wirkt sich das auch auf das Land aus. Und das ist Chance und Risiko für das Land, für die Zukunft.
Herr Professor?
Ja, ich bin in der komfortablen Situation, behaupten zu können, dass die Archäologie eine krisensichere Wissenschaft ist. Wir sind natürlich auf die Forschungsgelder angewiesen, das versteht sich. Aber ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass die Archäologie auch in Zeiten der Krisen weiterarbeitet kann. Und sie ist nicht nur als Archäologie in solchen Zeiten wichtig, sondern sie ist auch als Brückenbauer wichtig. Denn über die Archäologie werden Kulturbeziehungen aufrechterhalten zwischen Ländern, werden Beziehungen intensiviert, darauf können akademische Beziehungen aufgebaut werden und so weiter. Das sind also Bausteine, wichtige Bausteine für gesellschaftliche und letztendlich auch politische Beziehungen. Und insofern ist das, was die Archäologie da leisten kann, doch recht vielseitig. Ganz speziell auf Syrien bezogen kann man mit Sicherheit behaupten, dass die archäologischen Fundstätten Syriens auch anders als es bei Erdöllagerstätten ist, bestimmt nicht in 10 Jahren erschöpft sein werden, sondern in 100 und 200 Jahren werden die noch nicht ausgegraben sein. Insofern wird die Archäologie in Syrien noch lange zu tun haben.
Also Sie haben noch genug Arbeit.
Wir haben genug Arbeit.
Der Botschafter hat das Schlusswort in der Sendung.
Ich muss einfach meinen Kollegen schon recht geben, indem gesagt wird, wenn zum Beispiel ein Land voll seine Potenzial einfach entfalten möchte, dazu braucht man eine Atmosphäre. Diese Atmosphäre nenne ich einfach Frieden. Der Frieden ist für uns ausschlaggebend und wichtig, um einfach uns wirklich einfach von vielen Restriktionen und Komplikationen zu befreien, damit die Zusammenarbeit voll einfach eigene Dynamik entwickelt. Und deshalb brauchen wir einfach die Unterstützung, die Hilfe der Europäischen Union allgemein, Amerika allgemein, um uns, auch den anderen Partner, zum Frieden zu verhelfen. Wir wollen Frieden. Es gibt vielleicht eine andere Sache, die ich gerne hier einfach sagen kann. Es gibt sehr viele Syrer, die im Ausland leben. In Deutschland zum Beispiel sind ja mehrere tausend Syrer. Da gibt es bei uns einen sehr bekannten Dichter, einen arabischen Dichter, der hat diese Sache einfach angesprochen, einmal in einem sehr schönen Gedicht, über die Gefühle eines im Ausland lebenden Syrers oder Migranten. Der Dichter heißt Sleman Al-Isa. Er sagte, eine Schwalbe aus meiner Heimat flog weit hinaus über fremde Meere. Er lebte viel Wunder und sah neue Länder. Des Erstaunlichen gibt es viel auf der Welt und des Erfreulichen umso mehr. Überall Menschen, welches Gedränge. Nach Belieben singt jeder die eigene Hymne, aber einsam war die Schwalbe aus meinem Land. Sie flüsterte ihr Leid dem Wind. Seufzend klagte sie ihr Heimweh. Auf den Hügeln von Damaskus mein Netz. Dort liegen meine einzigen Schätze. Ach, wenn ihr wüsstet, wie es mich nach meinen Schätzen dürstet. Meine Kindheit, meine Freunde und meine glücklichen Erinnerungen.
Herzlichen Dank für die Diskussion und das Gedicht. Herzlichen Dank, sage ich, Dr. Hussein Omran, dem Botschafter Syriens in Deutschland. Sassan Çebli, Diplompolitologin mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen, Nahe und Mittlerer Osten. Und Peter Felsner, Professor für Archäologie in Tübingen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, sage Tschüss und wünsche allen noch einen schönen Sonntag.